Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin.
Ja. Wir haben gerade, glaube ich, über eine Stunde über alles Mögliche geredet, sodass wir jetzt eigentlich auch keine Themen mehr haben für irgendwas.
Ja, keine Pre-Show-Themen. Wobei, ja, keine Ahnung, ihr wollt bestimmt auch nichts über Hunde hören. Oder
auch über Hundis wollen die Leute bestimmt alles hören.
Ja?
Weiß ich nicht.
Na gut. Wir können uns das ja mal sagen, so bei Twitter oder so.
Ja, stimmt. Sagt
uns mal, wir wollen mehr Hundis.
Genau, wir wollen mehr Hundis. Ja auch mehr Hundis. Oder so ähnlich.
Tja, und sonst ist ja nur Bundestagswahl und da haben wir Angst vor und irgendwas wird dabei passieren und dann werden wir uns hinterher ärgern und dann war es das wieder für 4 Jahre.
Ja, wobei euer Laschet hat ja gesagt, er möchte als Ministerpräsident zurücktreten. Ich weiß nicht, ob er das er muss ja, wenn er Bundeskanzler werden sollte, es hörte sich eher so an, als wenn er das sowieso machen wollen würde. Keine Ahnung, oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin ja nicht da unten. Was spricht es denn? Also, ich meine.
Ich habe nicht die geringste Ahnung. Okay. Ich versuche nur die wichtigen Dinge mitzukriegen. Gut, das wäre jetzt auch wichtig, aber das habe ich noch nicht. Ja. Ich kann den nur in sehr kleinen Dosen ertragen, muss ich ehrlich gestehen. Und dann behalte ich lieber mir meine Lebensfreude, deswegen. Ja.
Ja.
Muss ja nicht alles in Echtzeit miterleben.
Nee. Stimmt. Vielleicht war das auch ein anderer, der zurückschickt. Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Vielleicht war auch der Wunsch der Vater des Gedanken.
Möglich.
Nein, ich kann mir schon vorstellen, dass er dann danach in den Bundestag allgemein sowieso geht. Oder so ähnlich. Als Oppositions-Heinmück. So ja, dann Heinmück die CDU nicht gewinnen sollte. Das kann natürlich sein. Wer wird denn dann, wer macht denn, ist das die CDU bei euch alleine da, oder?
Oh, wie sind denn die NRW-Werte im Moment? Das weiß ich gar nicht.
Was habt ihr denn da für eine Regierung? Hier, wie heißen das? CDU und FDP, oder ist das nur die CDU, oder wer regiert denn da rum bei euch?
Nee. Ach, das ändert sich doch immer so.
Was?
So schnell.
Was ist das aber bei euch?
Du, ich kann mir nicht merken, was ich heute gegessen habe. Habe ich überhaupt schon heute was gegessen? Keine Ahnung, wie soll ich mir merken, wer gerade. Weißt du, 2014 ist wie gestern und gleichzeitig ist gestern wie vor 5 Jahren.
Ja, das, ja, 5 Jahre.
Aber sowas kann man in meinem Hirn nicht setzen.
Nee, das kann man nicht. Nee.
ganz schwierig.
Schwierig, ja. Also, Laschet ist auf jeden Fall bei euch Ministerpräsident.
Ja.
Und die Landtagspräsidentin ist der Landtagspräsident ist André Cooper. Regierende Parteien CDU, FDP. Jo.
Jo. Aber alle großen Parteien und leider auch die AfD sind vertreten als Fraktion. Ja.
Ach so, ja, das kann sein.
Gut.
Ja. Hä? Ich hatte doch gerade eben, ach da, ja. Die FDP ist sogar ziemlich stark da bei euch, ne? Sehe ich gerade.
Naja, viele, viele große Firmen, warum nicht?
Die wählen ja eher SPD oder CDU. Die FDP wird ja mehr von anderen Leuten, so hier Rechtsanwalts, Ärzte, Dings.
Davon haben wir auch viele, ist ja bevölkerungsdicht hier. Davon haben wir auch eine Menge, ist ja bevölkerungsdicht hier.
Ja, das stimmt. Ja, stimmt, ihr habt ja von allem viel, ne? Ist ja eigentlich egal. Ist ja für alle Parteien genau. Gut.
Stimmt. Kann man auch so sehen, ja.
Ja, gibt ja mindestens also doppelt so viele Nordrhein-Westfalen wie Flensburger, ne?
Mindestens, ja.
Ja, vielleicht also, nicht ganz, aber doch.
Ja? Warte mal. Also NRW hat knapp 18 Millionen Einwohner.
Ja, das ist ja doppelt so viel wie Flensburg.
Flensburg allein hat 9 Millionen? Okay, nee, Quatsch.
Ja, fast, also.
Echt jetzt?
Nee, da fehlt eine Null, aber.
Ja, ich wollte gerade sagen, du bist, Berlin hat doch irgendwie 3 oder so.
Ja, ja.
Ich bin so leicht zu veräppeln, aber irgendwann sickert es dann durch. Ja, fehlt ziemlich genau eine Null. Ja.
Ja.
Moment, 2 Nullen fehlen.
Ja, 2 Nullen, stimmt.
Mathe ist auch nicht die Gut. Lassen wir das, bevor wir uns weiter blamieren hier.
Ach, das ist sowieso unsere größte Stärke, finde ich.
Also meine größte Stärke ist Sachen nachgucken, weil ich mir die nicht merken kann.
Das ist übrigens eine sehr gute Stärke.
Ja, ja. Ja, ja.
Das ist eine sehr schöne geheime Superkraft, sowas.
Ja, dann können wir eigentlich ja auch in die Sendung, ne?
Ja.
Wir haben ja auch viel vor, so ist ja nicht.
Ja, ja, wir haben wieder viel vor. Auf jeden Fall. Der Wein und die Musik und überhaupt.
So ist es. Vielfältig heute. Dann rollen wir doch das Intro.
Ja, ja, Dings.
Roll. Okay. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Sendung mit wöchentlichem Wohlsein, die den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute wieder drei Alben für euch dabei. Da machen wir einmal einen Ausflug ins 19. Jahrhundert zu Louise Farron und ihrer ersten und dritten Symphonie, gespielt von dem Insular Orchestra unter der Leitung von Laurence Equilbé. Laurence Equilbé, muss man da wohl sagen.
Equilbé.
Okay, ja. Sehr schön. Dann wechseln wir komplett die Richtung und hören Imagine Dragons mit Mercury Act One. Mhm. Und dann wechseln wir nur bedingt die Richtung und hören The Stranglers mit Dark Matters. Mhm. Für alle, die uns nicht über OKW hören, gibt es anschließend dann wieder eine Verkostung. Wir sind weiterhin in der Welt des Weins und wir haben heute einen Sauvignon Blanc von Florian Mollier.
Ein sogenannter Bouquet-Wein.
Ein Bouquet. Und damit übergebe ich doch direkt weiter an meine liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der beginnt etwas zu erzählen über Louise Farron. Und das ist eine Komponistin, eine französische Komponistin, die im 19. Jahrhundert lebte, und zwar fast genau im 19. Jahrhundert, nämlich von 1804 bis 1875. Also fast eben genau in der Zeit. In den 20er und 30er Jahren des 19. Jahrhunderts komponierte sie dann zunächst ausschließlich für das Klavier. Mehrere dieser Stücke wurden von Kritikern hochgelobt, darunter unter anderem auch von Robert Schumann. Das war nicht irgendwer, der hat damals die wichtigste Musikzeitschrift gegründet und auch in dieser geschrieben, also so ein bisschen was wie der NMI heute, so ungefähr. Oder Rolling Stone oder whatever. In den 30er Jahren dann versuchte sie sich auch an größeren Dingen und hat dann für Kammermusikensembles und für Orchester geschrieben. Und in den 40er Jahren entstand dann ein Großteil ihrer Kammermusik. Während der Großteil ihrer Kompositionen also allein für das Klavier bestimmt waren, gelten aber die Kompositionen der Kammermusik allgemein als ihre besten Werke. Und neben dieser Kammermusik und eben Werken für das Soloklavier schrieb sie Ouvertüren, zwei an der Zahl und eben drei Symphonien, von denen wir zwei heute gehört haben. Zum einen haben wir nämlich gehört die Symphonie Nummer 1 in C-Moll Opus 32 aus dem Jahr 1842 und zum anderen die Symphonie Nummer 3 in G-Moll Opus 36 aus dem Jahre 1847. Nun muss das ja auch noch von irgendwem gespielt werden und das wird es natürlich auch, und zwar wird das Ganze gespielt vom Insular Orchestra. Und dieses Orchester wurde 2012 von Laurence Equilbé nördlich von Paris gegründet. Das Repertoire reicht von Barock bis Romantik. Es handelt sich um ein Hip-Orchester und dirigiert wird das Ganze von der eben schon erwähnten Gründerin des Orchesters, nämlich von Laurence Equilbé, Frau Eichler.
Das klingt natürlich wunderbar. Zunächst mal. Das sind wunderbar dynamische Kompositionen. Das ist oft auch einfach schön. Das ist oft auch recht dramatisch. Das ist intensiv. Die Interpretation fand ich klang relativ klassisch. Zumindest was die Instrumentierung und auch die Produktion angeht. Alles ist so schön voll und rund und das Orchester spielt wie ein großes organisches Ganzes die meiste Zeit. Das klingt wunderbar. War zunächst beim ersten Hören gar nicht so spannend. Und dann musste ich verstehen, das ist ja alles im Sinne der historischen Aufführungspraxis aufgeführt. Und da wird mir dann klar, wie nah die Musik des 19. Jahrhunderts und die Art, wie solche Sinfonien gespielt wurden, immer noch an, ich sag mal, traditionelleren Aufführungen heute ist, dass ich das für mich beim ersten Hören überhaupt nicht so historisch anhörte, einfach weil sich da nicht allzu viel getan, also es hat sich natürlich viel getan, aber es gibt immer noch ja, die gleichen, es hört sich immer noch sehr ähnlich an in vielen Bereichen. Das aber nur nebenbei, das war so ein erster Eindruck, aber mit jedem Hören wurde das Ganze interessanter und die einzelnen Instrumente kamen auch ein wenig mehr hervor, was mir beim ersten Hören noch etwas schwer fiel. Da jetzt irgendwie so Stars rauszuhören, die gab es nicht so wirklich. Und auch von der Produktion her fiel es mir eher schwierig. Also es ging nicht um die einzelnen Musiker, sondern das Orchester war immer irgendwie eine Einheit. Aber auch das ist in sich eine Leistung und insgesamt hat es mir durchaus gefallen. Vor allem gefallen hat mir, muss ich ehrlich sagen, auch, dass mir auffiel, wie wenig, also eigentlich gar keine weiblichen Komponisten mir eigentlich geläufig sind. Und insofern war es sehr wichtig, mich mal ein wenig mit Louise Farrenc zu beschäftigen. Denn sie hatte es mit Sicherheit nicht leicht, so viel steht fest, so viel ist ja auch historisch bekannt. Sie durfte sich gar nicht so bilden, wie ein männlicher Komponist das zu der Zeit tun hätte können. Hatte wohl sogar Privatunterricht extra deswegen. Das hat natürlich auch ihren Stil beeinflusst und ja, insgesamt, es hat mir wirklich gut gefallen und schön zu hören von mehr Frauen auch aus dieser Zeit.
Ja, unbedingt. Louise Farrenc ist ja ein bisschen in Vergessenheit geraten. Sie war ja Zeitgenossin von Schumann, Mendelssohn und Brahms und so orientiert sie sich, wie die eben genannten, unter anderem natürlich auch am Beethoven, das hört man natürlich schon. Sehr doll. Sie hat aber dabei auch durchaus ihren eigenen Stil, der schon sehr französisch ist und am ehesten mit Mendelssohn, Brahms an einigen Stellen und natürlich auch Beethoven zu vergleichen ist. Sie ist eben sie selbst und sie hat eben auch so komponiert. Und wäre sie keine Frau, sondern hieße vielleicht Louise Farrenc, dann würden wahrscheinlich auch sehr viel mehr Menschen über sie reden. Und natürlich trägt auch das Insularorchester dazu bei, dass das alles sehr frisch wirkt, finde ich jedenfalls. So habe ich das gehört.
Mhm. Ja.
Trotzdem finde ich es spannend, klassische Musik zu hören, die ich noch nicht kannte. Und zwar nicht von jetzt, sondern aus dem 19. Jahrhundert. Das ist ja auch ein Erlebnis. Nochmal was neu kennenzulernen aus vergangenen Zeiten, das gibt es ja nicht mehr so oft. Die meisten kennen wir ja doch. Ne? Es gibt ja noch andere weibliche Komponistinnen, zum Beispiel Clara Schumann, das war vielleicht die bekannteste, Fanny Mendelssohn, zum Beispiel auch die Schwester von Felix Mendelssohn. Das waren auch zwei bekannte Frauen, die komponiert haben. Naja, also das Ganze ist auf jeden Fall frisch auf allen Ebenen. Dadurch, dass ich die Komponistin noch nicht kannte musikalisch, dadurch, dass ich das Orchester noch nicht kannte, die Dirigentin noch nicht kannte. Und dieses Zusammenspiel von diesen drei Dingen hat mir unfassbar gut gefallen, muss ich sagen. Der transparente Klang tut da sein Übriges dazu. Hip passt hier natürlich auch mal wieder sehr gut zu dem Ganzen. Das Orchester ist ja so in etwa so groß wie die Deutsche Kammerphilharmonie zu Bremen. Spielt also nicht nur ohne Vibrato, sondern auch auf historischen Instrumenten oder Nachbauten übrigens. Also die spielen tatsächlich auf Instrumenten der damaligen Zeit so oder eben Nachbauten von den Instrumenten damaliger Zeit. Also nicht auf modernen Instrumenten. Sehr unbeschwert ist das alles, nicht so bedeutungsschwanger wie bei manch männlichem Kollegen, das ist mir aufgefallen. Das finde ich ja sehr schön. Wunderbar melodiöse Parts sind in diesen Symphonien, das versprüht eine wunderbare Leichtigkeit, das erinnert mich am ehesten an Mendelssohn, der hat das auch. Es ist immer so eine Abwechslung zwischen Dramatik und Leichtigkeit, eben wie bei Mendelssohn, der hat das auch sehr ähnlich gemacht. Sie verbindet also die Romantik des 19. Jahrhunderts mit der Leichtigkeit der Musik des 18. Jahrhunderts. Das fand ich sehr toll. Das habe ich sehr genossen. Und da gereicht dieses Orchester ihr natürlich auch wieder zum Vorteil und die Musik von ihr natürlich auch dem Orchester. Denn die spielen das natürlich auch ganz zauberhaft, finde ich. Sehr, sehr toll. Und sie nimmt sich Zeit in diesen Symphonien, also die Komponistin nimmt sich Zeit, Melodien zu entwickeln. Und überhaupt scheint Dinge entwickeln im Fokus ihres Schaffens gelegen zu haben. Hier werden nämlich, so habe ich es gehört, Melodien, Dramaturgie, Harmonien und die Teile der Symphonie werden im wahrsten Sinne des Wortes entwickelt. so dass dann am Ende ein Ganzes entsteht. Man kann sozusagen der Komponistin zuhören, wie sie sich das alles sehr klug zurechtkomponiert hat und nicht einfach Dinge aneinandergereiht sind. Und ja, das ist zum Teil auch sehr kammermusikalisch. Wir haben ja schon gerade davon gesprochen, dass die Kammermusik eigentlich so ihre große Stärke war. Robert Schumann hat sie ja deswegen aus seiner Zeit sehr gelobt, zu Recht, wie ich finde. Und dieses Kammermusikalische hat sie dann ja wiederum mit Brahms gemeinsam, der diesen Teil der Kompositionskunst ja auch in seine Symphonien immer wieder eingebaut hat. Und das ist alles schon sehr wunderbar. Ach, überhaupt ist das alles schon wieder ganz wunderbar. Das ist also, dieses Jahr macht mich wahnsinnig, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin schockverliebt in die Musik dieser wunderbaren Komponistin und in das Spiel des Insularorchestras und in die Arbeit von Laurence Akelbe. Da passen drei Dinge auf wundersame Art zusammen. Das ist, ich finde das alles schon wieder ganz wunderbar. Schlimm ist das alles schon wieder. Das ist also total schön. Ja, und jetzt dürfen wir das Ganze natürlich auch bewerten, weil das ist eine Aufnahme aus dem Jahr 2021 und deswegen wird es von uns bewertet auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Also das läuft sehr schnell. Das hat mir wirklich gefallen.
Ja, ich bin da noch ein bisschen optimistischer und noch ein bisschen euphorischer. Ich gebe dem Ganzen ein Rent. Also, wir haben gehört Louise Farranque und die Symphonien 1 und 3 von eben jener. Und gespielt wurde das Ganze vom Insularorchestra unter der Leitung von Laurence Akelbe. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Und damit kommen wir zu etwas ganz anderem.
Mhm. Wie so oft.
Ich habe mal wieder Herrn Martinsen quälen wollen und eine sehr erfolgreiche Pop-Rock-Band aus der Kiste gekramt, die gerade ein frisches Album herausgebracht hat. Diese Band ist Imagine Dragons. Hat vermutlich jeder, der schon mal ein Radio eingeschaltet hat, in den letzten paar Jahren gehört in irgendeiner Form. Imagine Dragons ist eine Pop-Rock-Band aus Las Vegas und so klingen sie auch häufig. Bekannt wurde die Band durch die Songs It's Time und Radioactive, gefolgt vom preisgekrönten Debütalbum Night Visions im Jahr 2012. Sie haben auch eine Reihe Awards gewonnen unheimlich vielen Billboard Music Awards, einem Grammy Award, MTV Music Awards, World Music Award, wurden für, 2014 sogar für 14 Billboard Music Awards nominiert, 2018 für weitere 11. Abgesehen von den Awards haben sie auch einfach unheimlich viel verkauft. 20 Millionen Alben ungefähr weltweit waren außerdem die meistgestreamte Gruppe des Jahres 2018 auf Spotify, also überhaupt. Das ist, Wahnsinn. Und sie waren die erste Rockband, die mit ganzen 4 Songs jeweils 1 Milliarde Streams übertrafen. Das spricht auch für gutes Marketing. Im September 2021, also ganz kürzlich, veröffentlichte die Band nun ihr 5. Studioalbum namens Mercury Act One. Produzent war diesmal Rick Rubin und das war nicht die schlechteste Idee. Und damit erstmal zu Herrn Martinsen.
Ja, also wenn etwas von Rick Rubin, warum der Rubin ausgesprochen wird, weiß ich jetzt auch nicht, aber okay. Keine Ahnung, das ist ja immer bei diesen ganzen englischen und amerikanischen Namen, weiß ja niemand, das ist ja alles, gibt's ja keine Regeln, das ist ja alles pure Anarchie. Also wenn der was produziert hat, das ist ja nicht irgendwer, dann hat man natürlich schon mal eine Idee davon, dass das nicht ganz schlecht sein kann, was er da so produziert hat an Band oder an KünstlerInnen. Nun, das ist auch in diesem Fall so, My Life, damit fängt das Ganze ja an und ich dachte so, als ich das gehört habe, ach guck mal an, das ist ja irgendwie, als wenn man in den 90ern geblieben wäre und alles wäre nur ein böser Traum und wer hätte jemals gedacht, dass wir irgendwann mal sagen, in den 90ern stehen geblieben und alles wäre nur ein böser Traum, weil ich fand die 90er gar nicht so toll, aber mittlerweile muss man ja fast sagen, dass es uns damals blendend ging. So ungefähr. Naja, wenn man die Musik so hört, dann denkt man sofort, ach ja, guck mal, das war doch damals eigentlich ganz hübsch. Also fand ich schon mal ein ganz schönes Entree. Erinnert zum Teil, was so diese Gesänge angeht, so ein bisschen wieder an All Jay. Ansonsten ist das richtig schöne 90er-Musik. Das ist hübsch melancholisch. Also das ist eine hübsche Mischung aus Synthes und Gitarre zwischen Gesang und Sprechgesang, also gesprochenem Gesang, nicht irgendwie Hip-Hop oder Rap, sondern eben Gesang und gesprochenen Passagen. Elektronische Beats und Falsettgesang wechseln sich mit Gesang und Gitarrenriffs ab, das hat mir so ganz gut gefallen. Ja gut, bei Giants dachte ich dann schon im ersten Moment, oh Gott, was ist denn mit ihm? Was hat er denn? Ist ihm nicht gut? Hat er sich gestoßen? Soll ich pusten? Was ist denn passiert? Was hat er denn? aber gut, zwischendurch muss eben auch mal kräftig gejammert und gewaschlappt werden. Das gehört in den 90ern ja auch ein bisschen dazu. Ja, ich finde, das ist so herrlich aus der Zeit gefallen. Ich fand das ganz drollig, muss ich ganz ehrlich sagen. Einen guten Teil der 90er in die 20er geholt, warum eigentlich nicht? Das ist nicht, für mich jedenfalls, ist das kein Meisterwerk, aber ich mochte das schon ganz gerne. Und mit 42 Minuten ist es eben auch nicht zu lang. Gut, irgendwann wiederholt sich das alles ein kleines bisschen, aber das ist ja bei 42 Minuten auch okay. Ja, das ist jetzt kein Album, was bei mir auf die Liste der Alben des Jahres kommt, aber ich fand, das ist ein okayes Album. Also ich hatte durchaus Vergnügen beim Hören dieses Albums, muss ich sagen.
Ja. Sehr schön. Das freut mich. Ich kann mich an vielen Stellen nur anschließen. Die 90er-Musik habe ich jetzt nicht so rausgehört, aber es würde definitiv an vielen Stellen reinpassen. Was ich an Imagine Dragons seit den ersten Singles mochte und auch was ich finde, was hier ganz besonders auch durch die Produktion besonders gut rauskommt, ist die Stimme von Dan Reynolds. Die Art und Weise, wie er zwischen ja fast schon Flüstern, Falsetto hast du schon erwähnt, und diesen Schreien wechselt, gefällt mir sehr gut. Und ich bin ja sowieso jemand, der sofort weich wird, wenn jemand das vernünftig einsetzen kann und ein bisschen kratzig werden kann an den richtigen Stellen. Und das kann er. Dadurch entsteht in vielen Songs eine ziemlich coole Dynamik, das hat mir gefallen. Und es klingt einfach schön, der hat auch so einen schönen Ton einfach. Das hat man einfach manchmal so, glaube ich, so eine Sympathie mit bestimmten Stimmen. Die ist hier definitiv vorhanden. Und man hört natürlich die Popschmiede hier raus. Also das ist mit Sicherheit mit nahezu unbegrenztem Budget aufgenommen worden. Das passt auch auf die großen Bühnen und in die Stadien. Das ist radiotauglich an den meisten Stellen. Was aber schon auffällt, ist, dass sie hier mehr versucht haben, Mensch zu sein und weniger Kommerz zu sein, sage ich mal. Nicht, dass das jetzt vorher fürchterlich sich verkauft hätte, aber also es hat sich gut verkauft, aber nicht im philosophischen oder im moralischen Sinne. Es ist ein bisschen verletzlicher geworden als zuvor und es ist dadurch auch ein bisschen interessanter geworden. Vielleicht ist das Rick Rubin zu verdanken, der das ja durchaus öfter mal macht.
Ja, aber die könnten ja schon bei WDR 2 oder NDR 2 laufen. Ist vielleicht nicht gerade das Dings hier, Giants vielleicht nicht gerade, aber wo er sich da wehgetan hat. Aber ansonsten ist das doch so, also, tut ja niemandem weh.
Ja, nein, das ist eine Menge. Nein, auf jeden Fall, da ist eine Menge. Also das ist alles sehr massen- und radiotauglich. Ja? Wie gesagt, radio-, stadiontauglich, auf jeden Fall. Es ist sicherlich auch Las Vegas Bühnen, Lightshow, Feuerwerk tauglich.
Bestimmt.
Wunderbar, aber das alles halt auch ohne diese Extraportion Testosteron, die andere Stadion-Rockbands so drauf haben. Das gefällt mir dann eigentlich auch wieder ganz gut. Mhm. Davon haben wir auch genug in der Welt. Lyrisch sind es jetzt nicht immer Meisterwerke, aber es ist auch nicht schlecht. Da ist viel Persönliches drin, sind jetzt auch nicht unwichtige Themen, alles in Ordnung. Und auch, ich sag mal, so ein bisschen poptypisch auch immer genug offen gelassen, dass sich jeder so ein bisschen identifizieren kann mit den Themen. So ist das ja häufig in der Industrie. Am besten gefallen, ehrlich gesagt, haben mir der Opener, My Life, und Dull Knives. Darüber, über diesen Song bin ich auch irgendwie auf das Album gestoßen. Mhm. Einfach wegen dieser Dynamik, weil sie sich richtig Zeit nehmen, leise und laut und alles, was dieser Sänger und seine Stimme können, mal in Szene zu setzen. Das hat sehr gut funktioniert. Daraus wird ein ja, so ein vielschichtigeres Songgebilde als bei vielen anderen Songs auf dem Album. Und dann gibt es noch einen Song namens Cutthroat, der sticht irgendwie total raus, fand ich, weil der nicht so poppig ist, sondern schon ein bisschen verstörend im Verlauf dieses sonst sehr radiotauglichen Albums. Der war ein bisschen mutiger im Vergleich zu den anderen und sehr intensiv, aber durchaus auch hörbar. Und je nach Radiosendung durchaus auch Radio geeignet letztendlich. Aber der hat, wenn man das so von vorne bis hinten durchhört, das zieht einen so ein bisschen raus. Es war schön sortiert, hat jemand sich Gedanken gemacht. Insofern, ja, ich kann mich nur anschließen. Ein schönes Album kann man durchaus empfehlen für alle Pop-Rock-Liebhaber. Und ein paar gute Singles sind dabei.
Ja, unbedingt. Ja, stimmt.
Dann können wir auch schon zur Bewertung schreiten, denn das Ganze ist ja 2021 erschienen.
Ja, und Pop muss ja auch nicht muss ja nichts Schlechtes sein, ne? Also,
nein, überhaupt nicht.
Das Pop kann ja sehr anspruchsvoll sein, da gibt es ganz viele Beispiele für. Das ist ein hübsches Läuft.
Ja, da schließe ich mich an. Also ein, zwei Songs haben mich sehr begeistert, die anderen sind dafür nicht spannend genug und deswegen ein gutes Läuft.
Ja.
Wir haben gehört, Mercury Act One von Imagine Dragons und es gab ein Läuft von der Martinsen und ein Läuft von mir.
Ja, und damit kommen wir zu einer Band, die neben Wire, glaube ich, so, mir fallen nicht so viele andere Bands ein, die so von Ende der 70er Jahre, die es noch so gibt, die so hauptsächlich in den 80er Jahren unterwegs waren, die es noch so gibt in der Form und die immer noch Musik machen und auch vor allem gute Musik machen. Fangen wir mal so an. The Stranglers kennt ihr alle, ihr kennt das einfach von Always the Sun. Das ist deren größter kommerzieller Erfolg, war in den 80er Jahren. Sind sie wahrscheinlich selber gar nicht so glücklich drüber, wenn ich die richtig einschätze. Ist auf jeden Fall eine englische Band, die aus der Punkrock-Szene hervorgegangen ist. Und die haben tatsächlich, das wusste ich auch nicht, 23 UK Top 40 Single Hits und 17 UK Top 40 Alben. Das ist eine ganz schöne Menge und das in 5 Jahrzehnten. Und damit sind sie auf jeden Fall einer der am längsten bestehenden Bands der britischen, ich nehme dieses Punk-Szene mal in Anführungszeichen, denn eigentlich sind sie das gar nicht. Die wurden eigentlich erstmal gegründet, damals 1974, als Guildford Stranglers. Und Guildford Surrey, das sagt natürlich dem einen oder der anderen was, vor allem natürlich den Menschen, die gerne YouTube gucken und die GitarristInnen sind, da war doch was richtig. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, warte mal, Guildford, richtig, Andertons Music, die sind da ja auch. Also der Lee Anderton kommt auch aus Surrey, aus Guildford und die GitarristInnen kennen den Captain, wie er sich ja immer selber, nein, nicht selber nennt, aber genannt wurde und jetzt hat er den Spitznamen halt weg. Den kennt man dann, wenn man als Gitarrist in YouTube schaut. Nun, während sie am Anfang durch ihre aggressive und kompromisslose Haltung von den Medien deswegen eben mit der damals aufstrebenden britischen Punkrock-Szene in Verbindung gebracht wurden, folgte ihr eigenwilliger Ansatz selten irgendeinem Musikgenre, also auch nicht der Punkrock-Szene. Und die Band hat eigentlich mehr so in eine Vielzahl von Musikstilen ja versucht, sich da irgendwie abzuarbeiten und Dinge auszuprobieren. Und deswegen ließ sie sich auch eigentlich gar nicht zu irgendwas zuordnen. Und das ging dann vom New Wave über Art Rock oder Gothic Rock bis hin zum anspruchsvollen Pop, alles dabei. Über Always the Sun haben wir ja schon gesprochen. Das ist ja an sich auch ein toller Song, das geht ja nicht anders. Ja, ne, sonst wäre er auch nicht so erfolgreich. Also das ist wirklich ein wirklich toller Song. Und wo wir schon bei anspruchsvollem Pop sind, das ist anspruchsvoller Pop. Zum Beispiel. Ja, dieses Album hat leider einen sehr traurigen Hintergrund und damit sind wir wieder in der Gegenwart angekommen, denn am 3. Mai 2020 verstarb der Keyboarder der Band Dave Greenfield, nachdem er sich während einer Behandlung wegen eines Herzleidens mit Covid-19 infiziert hatte. Das ist natürlich eine sehr, sehr tragische Geschichte. Die verbliebenen Bandmitglieder haben dann nach seinem Tod das neue Album namens Dark Matters aufgenommen und beabsichtigen, die sogenannte oder von ihnen genannte Final Full UK Tour zu seinen Ehren zu spielen. Er ist auf 8 der 11 Tracks auch noch zu hören und die restlichen 3 wurden dann von den verbliebenen Bandmitgliedern keyboardtechnisch fertiggestellt, also ohne ihn fertiggestellt. Frau Eichler.
Das hat schon richtig Spaß gemacht, das mal vorweg. Also vom ersten Song an ja schon, ne? Also diese Synthes, dieses Keyboard, traurigerweise, das kann wirklich was. Also überall irgendwo zwischen den 80s und heute springt es umher und quäkt umher und dann gibt es noch richtig cooles Gitarrengeschrebbel. Von Song zu Song werden auch so ein bisschen die Genres variiert, aber doch ist es irgendwie immer, sind es immer die Stranglers. Die Texte waren mir erstaunlich egal bei den meisten Songs. obwohl die natürlich toll sind. Also bei ganz vielen, zum Beispiel bei This Song oder so, klasse Sache. Nur ich war oft so abgelenkt, weil die Musik so toll war, dass ich wieder und wieder hören musste, um überhaupt mitzukriegen, was er eigentlich singt. Also das spricht auch für die musikalische Qualität. Die Songs sind poetisch, sind lustig, sind tanzbar, sind auch radiotauglich, wenn auch ganz anders. Und ja, es ist ein gutes Beispiel dafür, wie man es schaffen kann, so jahrzehntelange Lebens- und Musikerfahrung in was Neues reinzukomponieren, aber ohne irgendwie das immer Gleiche nochmal zu machen, so nach dem Motto, ich brauche jetzt Geld, ich mache nochmal das, was funktioniert hat. Und auch nicht sich irgendwie selbst zu verraten, sondern oder langweilig zu werden, sondern wirklich einfach sich weiterzuentwickeln und auf das zurückzugreifen, was man in all den Jahrzehnten schon gemacht und gelernt hat. Das ist wirklich ein tolles Beispiel dafür und hat mir sehr viel Spaß gemacht zu hören.
Das freut mich nun sehr. Ja, das ist quasi ein Best of alles, was die Stranglers bis jetzt so gemacht haben. Die Synthies sind erstmal so ein bisschen weird. Die sind so ein bisschen drollig, hört sich an, als wenn sie so ein Arp Quadra im Keller gefunden hätten oder der leider mittlerweile verstorbene Keyboarder vielleicht. Mhm. Ansonsten ist der erste Song namens Water sehr klassisch Ende 70er Punk-ish so ein bisschen. Sehr britisch. Sehr eigener, typischer Strangler-Sound, der sich ja in den 80ern so herausgebildet hat und seitdem ja sehr unverwechselbar ist. Erinnert mal wieder an die 80er auf eine sehr gute Art. Da sieht man mal wieder, was die 80er alles konnten. Es sind aber auch ein paar Prog-Rock-Synthie-Passagen auf diesem Album zu finden, finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Und man kann hören, wen diese Band schon wieder alles geprägt hat. Ich sage nur The Jam und Paul Weller. Also die haben sich ganz doll an denen orientiert. Wenn man mal genau hinhört, ist das schon ziemlich viel, was der sich da so gezogen hat. Ist ja auch okay. Und nicht nur er. Hier sei zum Beispiel And If You Should See Dave dafür exemplarisch erwähnt, musikalisch wohlgemerkt. If Something Gonna Kill Me, It Might As Well Be Love ist dann zauberhaftester 80s-Pop, finde ich. Sehr hübsche Melodien, etwas, was sie ja schon immer konnten. Sehr gute Texte, etwas, was sie anfänglich nicht so gut konnten, jetzt aber dafür umso besser. Und neben Wire einer der Konstanten in unserer doch sehr schnelllebigen musikalischen Zeit oder meiner musikalischen Zeit. Ja, und irgendwie ist dieses Album doch auch trotzdem modern, obwohl es so oldschool ist. Die müssen ja auch niemandem mehr irgendwas beweisen. Und sie machen auf diesem Album auch klar, wer ihnen musikalisch allmögliches zu verdanken hat, wie ich ja gerade eben schon Paul Weller und The Jam erwähnt habe. Singer-Songwriter, Dingsy-Dings können sie auch. Also The Lines könnte ja auf jedem Leonard Cohen-Album dieser Welt sein. Ne? Payday ist dann wieder mit schönsten Chorus-gedingsten Flanger versehen. Herrlich. Also die 80er waren ja nie das Jahrzehnt des Chorus. Das wird ja immer völlig verkehrt dargestellt. Es war ja das Jahrzehnt des auf Chorus-gedingsten Flangers. Das verwechseln die Leute ja immer. Ich empfehle dazu The Police zum Beispiel, da hört man es sehr deutlich. Also wenn die 80er Jahre drei Dinge auszeichnet, dann waren es Flanger als Chorus, Synthes und Bass. So ungefähr. Und krasse Frisuren. ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauchte erstmal ein bisschen Zeit für dieses Album. Aber das sind ja dann meistens die besten. Das ist natürlich zum Teil auch melancholisch. Immer noch an den richtigen Stellen wütend und auch ein bisschen teilweise resignativ, natürlich wegen des Todes, aber auch altersmilde wiederum und auch sehr klug. Es ist ein tolles Album, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch einer der letzten oder das letzte dieser faszinierenden Band aus Guildford. Keine Ahnung, ob die jetzt ohne den Keyboarder weitermachen. Ich bin im Nachhinein hingerissen und natürlich spielt der Tod des Keyboarders Dave Greenfield eine große Rolle auf diesem Album. Ja, man muss sagen, sie werden weniger die Helden der Jugend, ne? Also das, und manche von denen, die noch da sind, sind mittlerweile auch jenseits von Gut und Böse, siehe Morrissey, oder machen nichts mehr, siehe Paul Simon. Und diese Helden hier, die kann man beruhigt feiern. Das sind die Guten, die machen ihr Ding und das machen die ziemlich großartig. Ja, ich fand, tolles Album. Und erschienen im Jahre 2021 und deswegen dürfen wollen, wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das rennt.
Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Und dieses ist auch so ein Album, was noch bei den Alben des Jahres bei mir eine Rolle spielen könnte sogar. Das ist schon stark. Hat mich sehr bewegt auch, das Album. Da muss ich noch mal länger drüber nachdenken. Über einiges, was da so schon schön. Also, wir haben gehört Dark Matters von The Stranglers und es gab völlig zu Recht ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Wunderbar. Wir wenden uns für unser letztes Segment dem Wein zu.
Ja, ich möchte mich jetzt schon in aller Form bei dir entschuldigen.
So schlimm?
Ich weiß okay. nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das so deinen Geschmack trifft. Puh.
Sehen wir mal. Hm. So, die Flasche war auf, aber es ist jetzt auch im Glas. Hm. Und dann erzählen wir euch noch ein wenig und werden hoffentlich ein wenig mehr über Wein verstehen. Die Domain Roque de la Baye. De la Baye, ja. Liegt in Saint-Satur
am gut an.
Ufer der Loire. Hm?
Hört sich gut an.
Ne?
Ja,
Loire weiß ich zumindest.
Ja, das reicht ja auch.
Und sie liegt am Fuße der Colline de Sancerre. So. Dort kommt unser Wein her. Dann gibt es einen Herrn namens Florian Moyer. Der ist mittlerweile Besitzer des Familienbetriebs und hat diesen wunderbaren Wein in unsere Gläser gebracht. Wir haben ein Sauvignon Blanc vor uns aus jungen Anlagen, die circa 10 bis 20 Jahre alt sind und auf Silex-Boden wachsen. Ausgebaut wird das alles im Stahltank, 6 Monate lang auf der Feinhefe über den Winter. Der Wein hat 12,5 Volumenprozente, das ist auch nicht schlecht, und wird naturnah und nachhaltig angebaut. So. Und du wirst bestimmt noch viel mehr Details zu diesem Wein uns sagen können. Ich habe so wenig Ahnung weiterhin.
Ja, Sauvignon Blanc ist einer der am häufigsten angebauten Rebsorten der Welt, ist gerade im Moment sehr in, ist so eine Hip-Sorte, die finden alle toll mittlerweile. Es gibt deswegen auch sehr viel durchschnittliche Sauvignon Blancs. Ganz besonders viele Sauvignon Blancs gibt es aus den sonnenreichen Gegenden, also gerade so Neuseeland, Australien, Gedöns und so. Also aus der sogenannten neuen Welt, aber auch aus der alten, weil aus der alten kommt er ja auch, aus Frankreich eben. Es ist die zweitwichtigste Qualitätssorte nach Chardonnay in der Welt, nicht in Deutschland, auf der Welt, also außerhalb von Deutschland. Unglaublich viele Flächen dazu gewonnen, hat in den letzten Jahren wahnsinnige Steigerungsraten, also jetzt mittlerweile auch in Deutschland, also jeder zweite Winzer muss quasi und jede zweite Winzerin hat jetzt irgendwie Sauvignon Blanc und das trägt nicht immer zur Qualität dieses Weines dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein sogenannter Bouquet-Wein. Was heißt das? Das heißt, dieser Wein kommt erstmal ganz stark über die Nase. So ähnlich wie zum Beispiel auch Scheurebe oder Gewürztraminer, Muscatella und solche Sachen. Das sind so Bouquet-Weine. Also Weine, die über die Nase kommen, halt, wo die Nase sehr stark ist. Also er riecht halt etwas lauter, könnte man sagen. Das Gegenteil vom Silvaner, der ein sehr leiser Wein ist. Zum Beispiel. So, jetzt hat dieser Wein, wie es so seine Art ist, das ist ja ein Weißwein und der hat wirklich Sachen drin, da bin ich mir nicht so sicher, ob das was für dich ist, aber bevor wir uns darum kümmern, wir können ja schon mal so ein bisschen verrichten und so ein bisschen uns Gedanken über den Wein machen, wie bist du denn eigentlich irgendwann mal zum Wein gekommen oder wann hast du den ersten Wein getrunken und was magst du an Wein und was nicht?
Also die letztere Frage ist viel leichter zu beantworten als die erste. Meinen ersten Wein kann ich gar nicht sagen. Mit Sicherheit irgendwann als Teenie mal probiert. Ich schätze mal, vermutlich für eklig befunden und dann trotzdem später wieder probiert. Dafür sind Weine sicher unterschiedlich genug. Und ja, ich habe in meinem Leben auch, glaube ich, wesentlich häufiger irgendeinen Supermarktwein getrunken als irgendwie einen vernünftigen, geht wahrscheinlich den meisten Leuten so, wenn man nicht gerade unter Winzern oder Weinliebhabern aufwächst. Gemocht habe ich immer, ganz ähnlich wie beim Whisky, die schwereren,
echt,
auch gerne auch mal fruchtigen, aber halt eher schwereren Herbst- und Winterweine. Also das kann ein tiefroter Rotwein sein, es kann auch ein Weißwein sein, aber wenn er süß und rund ist, ist er in der Regel mehr mein Freund. Und gerne auch mal trocken, ist er in der Regel mehr mein Freund, als wenn er spritzig und frühlingshaft ist. Lässt sich erkennen.
Verstehe. Ja. Ich verstehe.
Aber ich bin ja offen für Neues. Also sowohl beim Whisky als auch beim Wein bin ich ja jetzt auch schon in der kurzen Zeit eines Besseren belehrt worden. Das ist auch in den Kategorien, denen man sonst nicht so favorisiert, sehr leckere Whiskys beziehungsweise Weine gibt.
Ja, ja. Ja, trotzdem war der Silvaner ja nicht das, was du so.
Ja, ne? Stimmt. Also. Nicht, was ich jetzt freiwillig kaufen würde, aber was ich definitiv auch gerne mal ein Schlückchen zu mir nehme.
Erstmal mir natürlich eher so genau umgekehrt. tatsächlich. Ich mag tatsächlich eher die leichten Weißen. Wobei, die dürfen auch nicht zu spritzig werden, nur nicht zu viel Esprit haben. Also ich bin nicht der weltgrößte Riesling-Freund. Oh, das ist in Deutschland eigentlich schon ein Verbrechen. Ich bin großer Silvaner-Fan, weil der ein bisschen milder ist, weil der eine Säure hat, die wohltuend ist. Also ich finde nicht, dass die Säure einen angreift beim Silvaner. Sondern die geht nicht auf den Magen rauf. So. Das finde ich ganz angenehm. Beim Riesling ist das manchmal ein bisschen schwierig. Ein bisschen over the top. Ich bin ein großer Freund von trockenen Weinen. Tatsächlich. Und ich mag nicht die schweren Roten. So gar nicht. So überhaupt nicht. Ich mag sehr gerne Früh- und Spätburgunder, vor allem Spätburgunder, das ist ja der Weißwein unter den Rotweinen sozusagen. Der ist ja ein bisschen leichter, aber auch sehr, sehr lecker. Und Sangiovese geht auch. Der geht auch sehr gut. Das sind so Sachen, das finde ich an Roten ziemlich gut. Das geht alles noch, aber wenn es dann anfängt mit Merlot oder Cabernet Franc oder Cabernet Sauvignon und all diese ganzen dicken Bordeaux und oh nee. Oder noch schlimmer, Amarone oder Primitivo oder all diese, oh nee. nee. Da bin ich dann raus. Das ist schwierig für mich. Die machen auch, dass ich müde werde. Also nicht nur überhaupt allgemein, sondern sofort, instantly. Ich trinke davon ein halbes Glas und lege mich hin. Das ist schwierig. Ja, und ich habe genau wie du im Supermarkt angefangen und habe das auch echt, ja, wahrscheinlich eine ziemlich lange Zeit gemacht, bis Alfred Biolek kam.
Der hat dich geläutert.
Ja, weil man damals diese Sendung gesehen hat und der Riesling und hier und da und was er da immer hatte. Und ich habe hier ein Tralala aus Tralala und dieses und jenes und welches. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mir das aufzuschreiben. Und bin dann damals zu Citymarkt, heißt das, gibt es auch noch hier in Flensburg. Das ist so ein riesengroßer Laden. Und die haben auch echt viel Wein da. Ich weiß nicht, ob sie es noch haben. Damals hatten sie eine unglaublich große Weinabteilung. Richtig groß. Und so groß, dass da so richtig so mehrere Regale ziemlich hoch gestapelt waren sozusagen. Da hast du fast alles gekriegt. Aus Frankenweine und so. Die so da habe ich den ersten Boxbeutel meines Lebens gesehen. Und all solche Geschichten. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben und habe versucht, die Sachen nachzukaufen und habe dann immer dadurch natürlich meinen eigenen Geschmack entwickelt. Also eigentlich ist mal wieder Alfred Biolek schuld. Der hat angefangen, mich zu dem wirklich guten und trotzdem nicht überteuren Winzerwein zu bekommen, die man halt nicht im Supermarkt bekommt oder im Dingsbums im Discount oder sonst wo, sondern wo man schon ein bisschen länger suchen muss. Und wenn man wirklich guten Wein haben möchte und sich dafür interessiert, sollte man tatsächlich zum Weinhändler oder zur Weinhändlerin gehen. Da tut man allen Leuten einen Gefallen mit. Oder beim Winzer oder bei der Winzerin selber bestellen. So wie du das ja jetzt auch gemacht hast.
Ja.
Genau. Ja, dann verriechen wir mal. Ich fürchte Schlimmes.
Ja. Eingeschlafene Füße im Glas. Also, mal schauen.
Eingeschlafene Füße im Glas? Okay. Okay.
Na gut, also es ist nicht unbedingt, es ist das eingeschlafene Füße weckt so ein Käse-Assoziation, die hat es nicht, sondern so komisch. Ach, bitte ist das falsche Wort, sondern so fruchtmuffig, ich weiß auch nicht. Ich habe keine Worte. Oh Gott, oh Gott. Also es könnte jetzt auch schlimmer sein, ne? Kann mir schon, ich kriege eine Vorstellung davon, wie er schmecken könnte und das ist jetzt nicht das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Aber.
Also ich finde, der ist wesentlich süßer als der Silvaner. Und ich dachte, du bist abgeschreckt von der Passionsfrucht. Weil ich rieche tatsächlich außer der Apfelsine und Saftigkeit und auch eine gehörige Weintraube, Stachelbeere und Erdbeere und so ein Hauch Hefe und so ein bisschen, ganz klein bisschen phenolisch. Eine leichte Säure und vor allem Maracuja halt. So exotischen Kram.
Ja.
Also eher süß und sehr, 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 sehr fruchtig. Also süß nicht, aber da ist mehr Restsüße drin als im Silvana auf jeden Fall. Sonst,
ja,
weiß ich nicht, so dieses Muffige habe ich nicht. Hm. Eher so eine sehr, sehr krasse Frucht. So, wie heißt denn das? Herrje, na, Multivitaminsaft halt.
Hm, okay, ja.
Also, das mit der Muffigkeit, das habe ich eher nicht.
Nee, mir fehlen auch wirklich die passenden Worte noch.
Ich versuche jetzt, diese Muffigkeit zu finden. Kommt der Wein bei dir aus dem Kühlschrank, oder?
Nee. Aus einem kühlen Raum, aber nicht aus dem Kühlschrank.
Oh, sehr gut. Wann hast du den geöffnet?
Vor 2 Stunden okay, ungefähr. Nee, okay. 2,5, ja.
Ja, vielleicht probieren wir den Wein einfach erstmal. Mhm. Ja, nee, keine Ahnung. Was sagt man nochmal in Frankreich? Also irgendwas sagt man da doch immer, ne?
Santé war
das. Santé, glaube ich, ne? Ja, richtig. Kann man nicht irgendwie mal. Ja, dann Santé.
Santé. Mhm. Ach doch. Kann man aber machen. Ja, ja.
Viel mehr Restsüße als im Silvaner. Nicht so viel Säure wie im Silvaner. Mhm. Ja. Silvaner hat ein bisschen mehr Zug. Ein bisschen mehr Struktur, also ein bisschen mehr Säure einfach. Ja. Die Säure kommt jetzt ein bisschen später, aber ist nicht so präsent. Mhm. Setzt sich bei mir so ein bisschen fort, was ich auch schon in der Nase hatte eigentlich. So ein bisschen so Apfelsine, Weintraube, Stachelbeere, Gedöns, Tüdelüt. Ja, ein bisschen Hefe. Ja, also gerade im Mund hat er wesentlich mehr Restsüße als der Silvaner von der letzten Woche. Merkt man schon, finde ich.
Ja, das bleibt hängen, das stimmt.
Das weiß ich noch nicht, ob ich das so gut finde. Ja, ich weiß nicht. Ja, der ist schon gut.
Ich
mag
jetzt endlich mal die Maracuja, die du angesprochen hast. Aber sonst viel Apfel.
Ach, Apfel, okay.
So Apfelbier, finde ich. Also sowas, aber so grüne Äpfel mehr, ne?
Okay.
Ja. Also, er geht mehr in Richtung Saft, als es der Silvaner oder so zum Beispiel getan hätte, finde ich. Aber... Also wäre jetzt definitiv nicht mein Favorit, aber würde ich auch nicht wegstellen, wenn mir es jemand in die Hand drückt.
Ja, also das ist schon ein guter Wein. Also der ist wirklich gut, finde ich. Schon ein schöner Sauvignon Blanc, einer der besseren, finde ich auch. Und der ist ja auch nicht teuer. Diese Restsüße macht mir ein bisschen Kopfschmerzen im wahrsten Sinne des Wortes. Da bin ich mir nicht so sicher, was passiert, wenn man da mehr als ein Glas von trinkt. Oder sagen wir mal ein großes Glas. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ob das so ist. Aber ich bin immer mit Restsüße immer so ein bisschen vorsichtig. Ich fand den Silvaner schon besser, muss ich sagen. Ist aber eine persönliche Präferenz. Ich finde den hier auch gut.
Ja.
Ja, doch. Der hat schon eine schöne Nase, ne?
Schon, ja. Ich kann mich jetzt auch gar nicht entscheiden. Also ich... Die sind so unterschiedlich.
Ja, die sind unterschiedlich. Das sind sie wirklich. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Dieser Wein ist viel lauter.
Für alle, die sagen, ich mag Weißwein, lohnt sich das, diese beiden Weißweine mal gegeneinander zu probieren?
Ja, ja. Und der Riesling ist wieder anders.
Welten dazwischen, ja.
Und dann gibt es noch Müller-Thurgau und Bacchus und was es alles gibt. Und Chardonnay. Da müssen wir unbedingt nochmal, es gibt ein Sauvignon Blanc und ein Chardonnay von Wedenborn aus Deutschland. Eine junge Frau, Gesine Roll heißt die. Ach. Die macht unfassbar guten Sauvignon Blanc und unfassbar guten Chardonnay. Und hat ein Cuvée auch aus beiden. Der heißt dann irgendwie Grande Reserve.
Das wäre doch hervorragend. Ich glaube, wir haben noch eine Woche frei vor den Specials.
Ja, die Specials nehmen wir diesmal auch mit. Also das ist ja gar kein Problem.
Haben wir noch mehr Platz?
Ja, wir haben auf jeden Fall noch Platz. Ja, das können wir machen. Ja, mal gucken. Die kosten schon 2,50, aber die sind geil.
Ja.
Die sind richtig gut. Also, die sind dann ein bisschen teurer als das, was wir so bis jetzt probiert haben. Das können wir auf jeden Fall machen, weil die Frau weiß wirklich, wie man Wein macht. Ja. Und natürlich müssen wir auch noch Silvana von Horst Sauer probieren. So mein Haus- und Hofwinzer.
Sehr gut, das machen wir.
Und unbedingt auch von Rudolf Fürst Spätburgunder oder Frühburgunder. Das ist dann die Krönung. Das ist dann so das Himalaya, was deutschen Wein angeht. Der gehört so ganz nach oben. Der hat wirklich was Saftartiges oder so.
Ja.
Ist echt ein Bouquet-Wein, ja. Tja, ich überlege gerade. Würde ich jetzt zwei große Gläser von diesem eher trinken wollen oder vom Silvaner letzte Woche, frage ich mich gerade. Da bin ich, glaube ich, beim Silvaner.
Ja, da bin ich bei dir, weil dieses Gefühl, dieser hier könnte richtig Kopfschmerzen machen, denn das habe ich auch, ja.
Das habe ich aber bei allen, also das habe ich vor allem, wir haben ja auch noch das Vergnügen, liebliche Weine hier zu trinken, vor denen habe ich richtig Angst. Also, ganz ehrlich.
Schauen wir mal.
Habe ich auch ganz, ganz, ganz lange Jahre nicht getrunken. Also, vor dem habe ich echt Angst. Wir können auch mal, wir haben ja noch so viel Zeit. Es gibt so tolle, edelsüße Weine.
Mhm.
Richtig nett. So Trockenbeerenauslese und so, das ist richtig lecker. Die darfst du halt zum Dessert essen, so trinken. Das ist toll. Der Wein ist gut. Ich glaube aber, ich glaube, auf der einen Seite macht er unheimlich viel Spaß und auf der anderen Seite glaube ich, dass er mir wahnsinnig schnell auf die Nerven gehen würde. macht total keinen Sinn, was ich gerade sage, aber ich weiß nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass der schwierig. Ich bin ein Silvaner-Fanboy, weil der so gut zu einem ist, finde ich. Und weil ich habe ja den Silvaner, das kann man ja ruhig sagen, letzte Woche an dem Tag noch geköpft sozusagen. Also der ist ja mit mir zusammen, er war leer und ich bin freudestrahlend ins Bett. Und habe natürlich auch eine Ecke dazu gegessen. Aber mir ging es so gut am nächsten Tag, obwohl ich diese Flasche getrunken habe. So über den Tag, aber trotzdem. Also über Stunden weg. Aber der hat mir überhaupt nichts getan. Da wurde ich auch nicht müde drauf. Ich verstehe, warum das ein Modewein ist. Das verstehe ich, dieser hier. Das kapiere ich schon. Ich glaube, wenn man so zu dritt oder zu viert ist und so eine Flasche köpft, das ist auch, das passt schon, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Wein, auf den sich ganz viele einigen können.
Das stimmt, ja.
Hm.
Der liegt nicht an. Ja.
Nee.
Das ist wohl wahr.
Ich suche allerdings immer noch das Muffige. Hast du das immer noch?
Nee, muffig ist einfach das falsche Wort.
Okay.
Und bitter ist auch das falsche Wort. Ja. Das ist irgendwo da. Ich komme nicht drauf. Nee.
Also Holz kann es ja nicht sein, da war er ja nicht drin.
Nee, nicht holzig. Nee.
Ich finde, er hat eher was Buttriges fast schon so. Der ist ja schon mild und weich, ne?
Ja.
Trotzdem finde ich, der schmeckt viel süßer als der Silvaner. Ja, apropos Silvaner, ich wollte diesmal ein bisschen über die Regionen, die wir hier so in Deutschland haben, reden. Es gibt ja so Weinregionen, ne? Und da fangen wir mal im Süden an, weil zu dem nördlichsten muss ich gleich noch was sagen. Ganz unten im Süden, also ganz, ganz weit unten, und zwar so um Konstanz herum, gibt es alleine schon zwei Weinregionen. Das ist dann unten ganz im Süden von Baden-Württemberg sozusagen. Okay. Da haben wir es mit zwei Weinregionen zu tun. Die eine gehört zu Baden, die ist dann entlang des Rheins sozusagen. Und die zweite ist Württemberg. Das ist die Weinregion, die zu Schwaben gehört, wenn man so will. Also es wurde natürlich zwei geteilt, wie das Baden-Württemberg ja gerne so ist. Die Badener und die Württemberger an sich, sie sind sich ja nicht so richtig grün. Ob das der Grund ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es alleine am Bodensee tatsächlich einmal Baden als Region und einmal Württemberg als Region an einem See.
Okay,
ja. Na dann. Das ist so, das eine gehört zu Baden und das andere zu Württemberg. Insgesamt ist das schon ganz wichtig, dass man weiß, welcher Region dieser Wein angehört. Zum Beispiel gibt es eine Besonderheit, bei der Weinregion Baden. Das ist nämlich die wärmste Region in Deutschland. Und das hat zur Folge, dass da auch die Weine am besten wachsen, die sehr viel Sonne brauchen und sehr viel Wärme brauchen. Und da wachsen dann ganz andere Weine als zum Beispiel ganz weit oben an der Mosel. Also weit oben, aus meiner Sicht in Anführungszeichen, aber ne, ist ja relativ nördlich für eine Weingegend. So, aber Baden ist zum Beispiel so ein Spätburgunder-Ding. Kaiserstuhl, ganz berühmte Spätburgunder, kommen daher.
Ui, okay.
Genau. Dann haben wir die Pfalz. Die Pfalz ist im Kommen ohne Ende, gerade in den letzten Jahren. Die sind richtig nach vorne gekommen mit so Sachen wie von Winning und Ökonomierat, Rebholz und wie sie nicht alle heißen, richtig große Weingüter mit richtig viel Kavum dahinter. Also die dann auch Prädikatsweine alle machen. Ne? Also das ist schon richtig, richtig stark nach vorne gegangen bei denen. Also vor 10, 20 Jahren oder sagen wir mal vor 20 Jahren, da war in der Pfalz eher so, ja, da war das noch nicht ganz so toll, aber mittlerweile ist, also da, eigentlich in allen Regionen in Deutschland geht es richtig nach vorne, aber da ist nochmal richtig so ein richtiger Schub nach vorne gekommen. Die Pfalz ist dann also südlich von Rheinhessen. Und Rheinhessen ist natürlich Mainz-Wiesbaden, also da, wo Mainz ist. Rheinhessen, das ist da, wo dieser Rhein so einen Knick macht, so, Richtung Westen. Und Baden ist natürlich klar, ist am Rhein entlang sozusagen, unten in Baden-Württemberg, genau. Und die Pfalz südlich von Rheinhessen. Und Rheinhessen wiederum ist eigentlich das größte Silvaneranbaugebiet von der Fläche her, aber nicht prozentual gesehen. Und in Rheinhessen hast du also sozusagen ein Weingebiet, was jetzt nicht für was Spezielles steht, sondern das ist so ein richtig schöner Gemischtwarenladen. So, da haben viele WinzerInnen auch ganz viele verschiedene Sorten. Das ist auch ganz drollig, das ist auch ganz schön. Und auch da ist mittlerweile richtig was los. Und die bekannteste Winzerin ist wahrscheinlich, die kennt wahrscheinlich mittlerweile auch fast jede und jeder, Juliane Eller. Hast du das schon mal gehört, den Namen? Mhm.
Gehört auf jeden Fall.
Ja, das ist so eine Instagram, ja, man muss schon sagen, Influencerin mittlerweile. Die hat einen eigenen Podcast und macht Instagram richtig viele Stories und tut und macht und hier und da. So ein richtiger Instagram-Star geworden. Ist aber trotzdem eben hauptberuflich Winzerin und macht da ihr Ding eben genau wie alle anderen auch. Ist aber wirklich so der Star unter den Weingütern bei den jungen Leuten. Halt, ne? So. Mhm. Ob das immer jedes Weingut gut findet, weiß ich nicht. Aber es ist halt eine Art, Wein an die Menschen zu bringen. Und Marketing ist heute alles. Klar. Insofern hat sie das genau richtig gemacht, weil wenn sie das nicht gemacht hätte, glaube ich, wäre der Wein, dieses Weingut, wahrscheinlich würde es das dann nicht mehr geben. Weil auch die haben es nicht leicht, die Weingüter. Insofern hat sie das schon richtig gemacht, so gesehen. Vielleicht sollten sich andere Leute da ein Beispiel dran nehmen. Vielleicht. Weiß ich nicht. Also ich finde, sie nimmt einfach das, was da ist, ne, und nutzt das. Ja. Kann man ja machen. So. Also das ist so Rheinhessen. Dann haben wir die Nahe. Da werden wir uns demnächst mit beschäftigen. Die Nahe, die Region Nahe, das ist westlich von Rheinhessen. Da liegt auch dein Weingut. Werner ist es?
Genau, ja. Werner.
Genau. Da werden wir uns in den nächsten Wochen mit beschäftigen. Da liegen auch andere tolle Weingüter. Dann gibt es nördlich von Rheinhessen natürlich das Rheingau. Da liegen Robert Weil und Leitz und Co. Auch ganz große Weingüter mit Weltruf. Keine Frage. Auch ganz, ganz, ganz wichtige Weingüter im Rheingau. Ja, und im östlich von Rheinhessen dann wiederum haben wir mein Lieblingsgebiet, nämlich Franken. Alles, was so am Main entlang sich wurstelt sozusagen. Zentrum ist Würzburg. Da spielt dann der Silvaner die Hauptrolle und der Spätburgunder. Das sind so die beiden Sachen, die da so die Hauptrolle spielen. Und das ist eine Weingegend, eine Region, die diesen Wahnsinn nicht mitgemacht haben, die anderen alle mitgemacht haben, in den 60ern, 70ern und auch teilweise noch in die 80er rein. Da gab es in Deutschland halt so diese ganzen fürchterlichen Liebfrauenmilch oder wie das Zeug da heißt. Keine Ahnung. Diese süßen, fürchterlichen Weine, die Erwachsenen getrunken haben, als ich jung war. So. Das musste halt alles lieblich und süß und hier und da. Und das war alles ganz schrecklich. Das war alles ganz furchtbar. Und so hat damals der deutsche Wein sich auch schön Reputation versaut. muss man auch ganz ehrlich sagen. Und dann kam ja noch dieser ganze Frostschutzmittelskandal noch dazu aus Österreich. Da haben die Österreicher sich dann so schön alles mit versaut. In Franken nicht. In Franken, die Franken haben das nicht mitgemacht. Die blieben trocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben weiterhin trockene Weine gemacht. Und deswegen ist der trockene Wein an sich so ein bisschen das, womit Franken eigentlich werben kann. Die haben dann nur einen Fehler gemacht. Die haben natürlich gemerkt, oh, die Leute trinken unsere Weine plötzlich, weil trocken war irgendwann in auf einmal. Und dann haben sie auf Masse produziert. Und das kann im Wein natürlich nicht gut gehen, weil dann wird er dünn. Wir haben ja gelernt, wir wollen ja wenig Ertrag haben, ne? Und nicht viel. Ja. Weil wenn wir viel Ertrag haben, dann wird der Wein dünner, nicht mehr so aromatisch. Ist einfach so. Machst du nix. Das war der Fehler, den die gemacht haben. Ansonsten haben sie das natürlich mittlerweile schon begriffen, schon lange, jahrzehntelang begriffen, machen das natürlich nicht mehr. Aber Franken ist so eine Region, die ein bisschen unterm Radar läuft, was sehr schade ist. Also ein Rudolf Fürst und ein Horst Sauer reichen da nicht aus. Und wie sie noch alle heißen, es gibt ja noch viel mehr, Wersching und Rainer Sauer und Weingut am Stein und Mai und weiß ich nicht was. Eine ziemlich hohe Dichte an GGs gibt es da am Main. Also, aber der Franke an sich ist eher bescheiden und einzelgängerisch und deswegen ist es ein bisschen schwieriger so. Aber Leute, trinkt mehr Fränkisch, kann ich nur sagen. Wirklich.
Sehr gut.
Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Also das ist ja, ich habe mir ja sowieso zur Aufgabe gemacht, den Silvaner nach vorne zu bringen. gutes Stichwort. Denn wir müssen über den Mittelrhein sprechen. Der Mittelrhein ist genau wie Franken eigentlich, also läuft so zwischen, ja, so zwischen Bingen und Bonn, so. Nicht ganz Bonn, aber fast. Da werden auch Weine hergestellt, aber die haben nicht so furchtbar bei den Leuten im Kopf an Bedeutung. Gibt es auch tolle Weingüter, spielen aber bei den, in den Köpfen der Menschen nicht so eine furchtbar große Rolle. Ich fürchte, das liegt an den beiden Nebenflüssen des Rheines. Und damit kommen wir natürlich zu dem Wein, zu der Weinanbauregion, die wahrscheinlich alle kennen und die auch am bekanntesten ist, nämlich die Mosel. Also Mosel, Rouversart hieß das früher, heute heißt das die Region einfach nur noch Mosel, obwohl Rouver und Saar da mit drin sind und da sind die richtig großen Weingüter und die kosten auch was. Also wenn es richtig groß wird, da ist Dr. Losen, da ist vor allem auch Egon Müller. Der Name ist erstmal unscheinbar, aber da hat auch Günther Jauch sein Weingut zum Beispiel. Und wenn du da eine große Lage hast und ein großes Gewächs, dann hast du ausgesorgt. Eigentlich. Dann ist alles gut. Ich sag mal so, dieser Egon Müller, der macht keine Werbung für sich selber, macht er nicht gerne. Also steht nicht gerne in der Öffentlichkeit. Seine Homepage ist einfach nur, da siehst du irgend so einen Menschen vorm Fenster von, also von hinten sehen, stehen. Das war's. Das ist dann er selber und mehr kannst du da auch nicht anwählen. Es gibt kein Menü, nix. Gar nichts.
Okay.
Nur dieser Wein hat bei einer Versteigerung, und zwar ein neuer Wein, der macht nur edelsüße Weine. Die sind ja eh schon ein bisschen teurer, weil die ja länger an der Rebe hängen, logischerweise, und auch teurer im Unterhalt dementsprechend sind und auch in der Machart. Der hat in der Versteigerung vor 3 oder 4 Jahren, ich weiß es nicht, pro Flasche wohlgemerkt. Und das unterscheidet den Wein vom Whisky. Der Whisky hat eine richtig hohe Einstiegsgeschichte mittlerweile. Also bevor du da einen vernünftigen bekommst, musst du richtig mittlerweile Geld bezahlen. Nur irgendwann ist auch mal Schluss beim Whisky. Zwar kostet auch der teuerste Whisky ein paar 1.000 Euro, aber keine 12.000 wie ein Egon Müller. Also der hat tatsächlich es geschafft, eine neue Flasche, also nicht irgendwie einen aus dem Jahr 1964 oder so, sondern ich weiß gar nicht, aus dem Jahr 15 oder 14, keine Ahnung, für 12.000 Euro. Eine Flasche.
Nicht schlecht.
Also, das ist die Mosel, da sind die wirklich bekannten Güter und ja, die Mosel hat noch ein bisschen länger gebraucht, um auf trocken umzusteigen als der Rest von Deutschland. Wenn ihr euch eine Freude machen wollt, dann schaut mal Interviews oder hört Interviews mit Ernst Losen. Das ist ein toller Typ. Das ist sozusagen, das ist Rainer Kallmund im Körper von Hans Süper. So ungefähr. So ungefähr. Fantastisch, ganz großartig. Das ist wirklich ein toller Typ. Die Geschichte, die der zu erzählen hat, ist ganz, ganz großartig. Das muss man sich einfach mal anhören. Das ist so großartig, wie der erzählt. Als der angefangen hat, war der ja fast pleite, das Weingut. und wie der dann überhaupt nicht wusste, was los war, weil der Vater wohl ganz plötzlich gestorben ist und er musste dann gucken, wie er zurande kam. Und der wusste am Anfang nicht mal, was ihm gehört. Der wusste nicht, was ihm gehört, weil das ist an der Mosel nicht so, dass es alles aneinander klebt, sondern dass die so geteilt ist, mal eine Parzelle gehört dem, dann wieder der, dann wieder dem und so. Und dann hat er gesagt, ja, und was ist nur unsers? Und dann hat er gesagt, ja, pass mal auf, jetzt lassen wir die alle anderen erstmal ernten und das, was übrig ist, das muss ja dann unsers sein, ne? Also so machen wir das jetzt mal. Und dann hatten die Riesenglück, weil an dem Jahr die Sonne, also ein langer Sommer war. Und somit hatte er natürlich gleich am Anfang super Wein. So, das ist so eine Geschichte davon. Das geht ja noch irgendwie viel weiter. Der ist, also muss man sich mal anhören, die Geschichte ist super. Ja, und dann haben wir das nördlichste, jedenfalls im Westen. Und das ist die A. Da gehe ich gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Denn es gibt natürlich auch, und das wissen viele Leute gar nicht, im Osten gibt es noch das, die Region Saale-Unstrut. Da kommt auch schöner Wein her. Muss man ganz ehrlich sagen. Das ist so ein bisschen westlich von Leipzig. Da kommt echt okay. auch mittlerweile guter Wein her. Also wir haben tolle Weinregionen, muss man schon ehrlich sagen. Ja, und die A, deswegen zuletzt, weil da ist sehr viel kaputt gegangen, wie man sich vorstellen kann, durch dieses Unwetter, was uns ja unlängst, oder nicht uns, sondern den südlichen Teil und westlichen Teil von Nordrhein-Westfalen ereilt hat und nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz. Und da gibt es dann ein Weingut, was komplett zerstört wurde, wohl, und ein ziemlich bekanntes, nämlich Meyer-Nerkel. Da habe ich, als ich in Bonn gelebt habe, eine Zeit lang meinen Wein hergeholt. Das berührt einen dann natürlich schon, weil damals hat der Vater das noch gemacht. Mittlerweile machen das die beiden Töchter. Überhaupt gibt es mittlerweile unfassbar viele tolle Frauen, die Wein machen. Wirklich, also es gibt unfassbar coole Winzerinnen. Das ist unglaublich. Und dieses Meyer-Nerkel hat nichts mehr. Die haben wirklich, wirklich genau original nichts mehr. Die haben keine Weinberge mehr, die haben kein Haus mehr, die haben keinen Weinkeller mehr, die haben keine Geräte mehr, die haben nichts mehr. Und das tut schon, das ist schon krass. Ich bin im Rahmen dessen, dass ich ja jetzt, oder wir uns ja dem Wein zugewandt haben und ich ja sozusagen back to the roots bin, habe ich mich natürlich ein bisschen umgetan und zusammengegoogelt, was ich von früher kannte. So Rebholz, Leitz, Fürst und eben auch Meyer-Nerkel. Und dann war da eben dieser Text auf, das haben sie dann auf ihrer Homepage geschrieben, dass die im Grunde genommen vor dem Nichts stehen. Die können von vorne anfangen. So, die haben nichts mehr. Und das fand ich schon sehr krass. Das ist schon echt, wow. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, typisch für die Mosel ist natürlich der Riesling. Das ist die Riesling-Gegend schlechthin. Für die A ist es dann eher Riesling und Spätburgunder. Für den Franken ist es natürlich der Silvaner und Spätburgunder. Für Baden Spätburgunder. Und für Rheinhessen alles und nichts. Für den Rheingau ist es Riesling. Und für die Pfalz ist es, glaube ich, so ein bisschen auch Weißwein. Sehr viel Weißwein, sehr viel. Mittlerweile Sauvignon Blanc. Natürlich auch Riesling. Mittlerweile auch ein bisschen Spätburgunder und solche Sachen. Und ich glaube auch Chardonnay mittlerweile. Also da gibt es auch ein bisschen unterschiedliche Sachen, für die stehen. Ja. Nichtsdestotrotz. Ja, also ich fand den Silvaner trotzdem besser und überhaupt und sowieso.
Ja, ich auch. Was habe ich nochmal dem Silvaner gegeben? Ja,
dem Silvaner hast du
vier
glaube ich, gegeben.
Also kann ja, dann kriegt der hier drei. Also ich fand den Silvaner auch irgendwie besser. Ja.
Das kann man ja alles hier, guck mal, wir sind ja hier, guck mal, diese Sendung zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie immer alles aufschreibt, guck mal. Der Silvaner hat von dir 4 Punkte bekommen und von mir 5.
Aha, ja gut, dann kriegt der hier jetzt 3 und fertig. So.
Ja, also ganz 3 finde ich, ich finde ihn schon gut. Ja, 4 Punkte kann ich ihm ruhig geben. Das ist schon okay. 4 Punkte kann er kriegen. Also ich gebe ihm 3,5 sozusagen und das sind dann ja 4.
Ja.
Irgendwo muss man ja auch mal eine Entscheidung treffen. Knappe 4 Punkte. Ja, vielleicht sind sie noch da.
Ja. Also bei den 3 kann ich nur bleiben. Das ist jetzt so.
Ja.
Und dann können wir eigentlich nur zusammenfassen. Oh, jetzt muss ich das Ganze aber wieder aussprechen. Ich wollte das doch da noch ein bisschen länger hinziehen. Nein, ich mache so. Dieser wunderbare Sauvignon Blanc hat von uns bekommen 4 Punkte von Herrn Martinsen und 3 Punkte von mir. So.
Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch in der nächsten Folge wieder Musik und Wein.
Oh ja. Nächste Woche werden wir uns konzentrieren auf Album, eine Aufnahme. Mhm. Und zwar Fidelio von Ludwig van Beethoven. Jo. Von der Dresdner Philharmonie. Und Marek Janowski und Christina Lanzhammer und Christian Elsner und Georg Zeppenfeld und Lise Davidson. Alle sind sie dabei und deswegen nehmen wir uns Zeit für diese eine Aufnahme und haben nicht 3 Alben dabei. Und das Ganze werden wir wunderbar begießen anschließend mit einem trockenen Riesling vom Weingut Manfred Werner.
Ja, des deutschen Lieblingsrebsorte.
So ist es. Mal schauen, ob das auch unsere Lieblinge. Na, wahrscheinlich nicht. Schauen wir mal.
Tja, wir werden
Man
sehen.
Man weiß ja nie.
Am Ende werden wir geteert und gefädelt. Nein, keine Ahnung. Das ist ja schon ein okayer Wein, so ist ja nicht. Ich, nur nicht mein Lieblingswein. Ja, wir die Feuilletöne werden das erste Mal, glaube ich, sich der Oper zuwenden.
Sehr schön.
Mhm. Bin sehr gespannt. Ich bin, das hatten wir noch nie. Also da, das wird interessant. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, nächste Episode. Das lohnt sich, glaube ich, zuzuhören.
Wir haben noch nie eine Oper, meine Güte. Das wird aber Zeit jetzt.
Ja. Ich glaube nicht.
Ich wüsste auch nicht, welche, aber also, ja.
Dann ich wüsste nicht.
Auf.
Nicht wahr?
Auf.
Genau, also das heißt, wir werden uns mit ganz vielen verschiedenen Akten beschäftigen müssen und mit hier und da und Story und ach Gott, ach Gott, ach Gott. Gibt's viel zu entdecken. Ja, dann bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes zu sagen, als bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.